Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Angela Gutzeit von der Leipziger Buchmesse. Ich begrüße meine Gäste Ines Geipel, Schriftstellerin und Professorin an der Berliner Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Und Christian Fuchs, er ist Journalist beim Investigativressort der Zeit. Herzlich willkommen Sie beide und herzlich willkommen auch die Zuschauer und Zuhörer hier vor der Bühne. Ines Geipel, 1960 in Dresden geboren, setzt sich seit rund 20 Jahren publizistisch dafür ein, den Deckmantel des Schweigens, der in der DDR über Lügen und Tabus wie über die Opfer der SED-Herrschaft ausgebreitet war und bis heute, bis in die heutige Zeit fatal nachwirkt, zu lüften. Darüber hinaus gründete sie das Archiv Unterdrückte Literatur in der DDR. Jetzt hat sie das hochspannende Buch Umkämpfte Zone, mein Bruder, der Osten und der Hass vorgelegt. Außerdem ist sie Autorin mehrerer Romane und weiterer Sachbücher. Christian Fuchs, Jahrgang 1979, beschäftigt sich seit gut einem Jahrzehnt mit dem Rechtsextremismus und war als investigativer Journalist für den NDR und die Süddeutsche Zeitung tätig, mittlerweile für die Zeit. Er wurde mehrfach zum Journalisten des Jahres gewählt, hat mehrere Bücher veröffentlicht und nun zusammen mit seinem Kollegen Paul Middelhoff das sehr aufschlussreiche Buch Das Netzwerk der neuen Rechten vorgelegt. Man muss sagen, beide Bücher sind sicherlich eine eigene Abendveranstaltung wert. Die Zeit haben wir jetzt nicht, deswegen steigen wir jetzt einfach schnell ein. Auf Ines Geipels Buch steht hinten auf dem Umschlag fettgedruckt: Woher kommt die große Wut im Osten? Das ist im 30. Jahr des Mauerfalls eine sehr angebrachte Frage und ich möchte sie verbinden mit der Frage nach den Gründen für die Wiedererstarkung, das Wiedererstarken des Rechtsextremismus in einer allerdings neuen Qualität. Christian Fuchs, wie sieht die neue Qualität dieses Rechtsextremismus aus? Also, Sie haben ja ein Buch geschrieben, was sich mit Vernetzung und der Rechten und Finanzierung der rechten Kreise beschäftigt. Gibt es da tatsächlich so etwas wie einen Quantensprung?
Die neue Dimension ist, dass es einer neuen Strömung innerhalb der extremen Rechten, nämlich der neuen Rechten, gelungen ist, erstmals ein ganz breites Bündnis zu vereinen. Also von den ganz Rechtsaußen, den rechtsextremen Schlägertruppen, den alten rechten Neonazis aus dem Umfeld der Kameradschaften, der NPD, bis in bürgerliche, konservative Kreise hinein, was man sehr schön gesehen hat in Chemnitz im vergangenen Jahr, wo sie in einer Phalanx diesen Trauermarsch demonstriert haben. Und die Dimension ist auch dadurch sichtbar, dass im Gegensatz zu anderen Strömungen in den 80er und 90er Jahren zum Beispiel, die Minderheiten waren, die nicht akzeptiert waren von der Mehrheitsgesellschaft, heute die Ideen und die Ideologien bis weit vor schon in die Mitte vorgedrungen sind. Das sieht man an so Dingen, dass Bundesminister Anti-Abschiebeindustrie in ihrem Wortlaut übernommen haben, dass Fernsehsender Talkshows mit Altparteien, das ist Vokabular aus der NS-Zeit, die neue Rechte wieder benutzt heute, verwenden und dass so nach und nach schon ein Rechtsruck passiert ist, was die Rechte vorher nie geschafft hatte im Zweiten Weltkrieg in der Bundesrepublik und in der DDR.
Wodurch ist denn jetzt, ich sag's nochmal, so die neue Qualität entstanden? Also gibt es da sozusagen ein intellektuelles Potenzial, was jetzt dazu gestoßen ist, was das nochmal befeuert?
Das Interessante ist, dass die neue Rechte sich sehr stark an Strategien der Linken quasi bedient hat. Also sie benutzen ein Konzept, das heißt der Eroberung der kulturellen Hegemonie. Das stammt von Antonio Gramsci, ein italienischer Marxist, der sagt, erst muss man die Köpfe erobern. Also man muss in die Nischen der Gesellschaft, in die Subkultur einsickern. Man muss, die haben eine Gewerkschaft gegründet, eine patriotische, ein Hipster-Magazin. Es gibt ein neurechtes Bier, es gibt eine Jugendbewegung, eine Frauenbewegung, ein sehr breites Thinktanks, Verlage, Magazine, was es so nie gab. Und das ist die neue Dimension, die sehr, sehr eng verzahnt sind, die Medienlogik verstanden haben, die wissen, wie man mit Tabubrüchen immer wieder quasi Aufmerksamkeit generiert. Und das ist ihre Stärke, was rechte Strömungen vorher nie vermocht haben, zu schaffen.
Also wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dann haben die Rechten von den Linken gelernt?
Absolut. Wenn man sich die Aktion der identitären Bewegung anschaut, auf einem Brandenburger Tor klettern und ein Plakat runterlassen, das ist von Greenpeace übernommen, das machen die schon seit 30, 40 Jahren. Oder auch, sie haben so eine Aktion gemacht im Mittelmeer, haben Flüchtlingshelferboote, wollten sie stoppen, das macht Greenpeace mit der Rainbow Warrior, mit Walfängern auch schon seit Jahrzehnten.
Inwieweit spielt das denn vielleicht eine Rolle, dass jetzt auch Linke übergewechselt sind zur Rechten? Solche Biografien gibt es ja auch. Haben Sie die verfolgt?
Absolut. Es gibt sehr einige, die wir im Buch beschreiben. Jürgen Elsässer zum Beispiel, ein alter K-Gruppen-Funktionär gewesen, war bei den Grünen, ist dann über den Marsch durch die Redaktion, wie wir es nennen, von der Jungle World, vom Neuen Deutschland, dann irgendwann bei seinem Kompakt-Magazin gelandet, was verschwörungstheoretisch rechtsoffen, rechtspopulistisch ist. Und das gibt es. Es gibt es auch in dem Bereich, wo Ines Galpe sich besser auskennt, mit ehemaligen 89er-Generationen, die DDR-Bürgerrechtler, wo einige jetzt in diesem Milieu angekommen sind.
Mhm. Wir haben ja lange Zeit den Rechtsextremismus mehr oder weniger so als Randphänomen gewertet, ne? Obwohl eigentlich immer klar war, dass in Ost und West, auch in West sozusagen, diese Strukturen oder auch, sagen wir mal, unter der Oberfläche es immer irgendwie rechtsextrem immer noch Strukturen gab oder Gesinnungen, sagen wir mal so. Das hat sich jetzt wirklich ein bisschen mehr zusammengeballt. Hinten in Ihrem Buch ist eine Karte abgedruckt und da sind die wichtigsten Schaltstellen der neuen Rechten eingezeichnet. Und nach Osten hin ballen sich immer mehr diese schwarzen Punkte. Also neben Berlin ist es der ländliche Raum der ehemaligen DDR, von denen rechtsextreme Verleger, Institute und sogar Studienzentren aus agieren. Was macht, wenn wir jetzt mal dahin schauen, ich weiß, es gibt auch im Westen diese Strukturen, aber was macht auch gerade den Osten so attraktiv, diesen ländlichen Raum,
ja,
für rechte Aktivisten, die ja nun ganz offensichtlich darauf aus sind, unsere Demokratie auszuhebeln? Und sie haben ja offensichtlich, ja, dort auch sich Räume verschafft.
Ja. Die Karte im Buch täuscht ein wenig. Es gibt im Internet noch eine viel umfangreichere Karte. Unter www.neuerechte.org haben wir alle 150 Organisationen, die wir dazu zählen, die uns bekannt sind, aufgezählt. Daran sieht man, das Bild trügt ein wenig im Buch, weil da nur sehr wenige abzudrucken waren auf dieser kleinen Karte. Es gibt sehr viele Organisationen auch in den alten Bundesländern. Und viele der Menschen, die in den neuen Bundesländern heute Denkfabriken aufgemacht haben, die als Politiker für die AfD in Landtagen sitzen, die identitäre Bewegung, die Jugendbewegung, kommen aus den alten Bundesländern. Ich würde sagen, 95% der Funktionäre, der Strategen, der Vordenker sind Westdeutsche, die im Osten sich teilweise niedergelassen haben. Und das liegt vor allen Dingen daran, glaube ich, aus zwei Punkten. Ist ein Rittergut auf dem Land in Sachsen-Anhalt zu erwerben, ist natürlich viel günstiger als in Hessen, wo Götz Kubitschek, einer der Vordenker, vorher gewirkt hat mit seinem Institut. Und, hat er selbst einmal gesagt, hier kann ich tun, was ich zu Hause nicht tun könnte, weil hier gibt es nicht eine aufgebrachte Gymnasiallehrerin oder einen aufgescheuchten Kirchenvorstand, der mir die Hölle heiß machen würde. Was ich sagen will und was er, glaube ich, auch sagen will, die Zivilgesellschaft, die wachsam ist, die solche Tendenzen quasi vielleicht auch einhegen könnte, ist nicht aufgebaut worden nach 1990. Man hat gedacht, man bringt Arbeitsplätze, kurioserweise, indem man Firmen kaputt macht mit der Treuhand. Also wie man da Arbeitsplätze schaffen will, ist man eigentlich auch aus heutiger Sicht nicht, finde ich, verständlich. Aber man macht also einen wirtschaftlichen Aufschwung, führt auch dazu, dass die Menschen die Demokratie verstehen, die sie 40 Jahre lang nicht hatten. Und das ist nicht eingetreten. Und da wurde einiges versäumt, finde ich, von der Politik in den letzten 30 Jahren, was jetzt die Quittung dafür kommt.
Ja, Frau Geipel, Sie können auch vielleicht was dazu sagen, was so diesen ländlichen Raum angeht. Also dass man da das Gefühl hat, sind dort die Menschen diesen Gruppierungen, die sich dort festsetzen, ausgeliefert? Oder gibt es da ein Umfeld, was das sozusagen bestätigt?
Naja,
bevor wir jetzt auf Ihr Buch kommen, ja?
Naja, um das im Grunde nochmal ins Bild zu rücken, September 2018, Chemnitz, dann gibt es natürlich, geht es um die Bilder, es geht ums Besetzen des öffentlichen Raumes und da haben wir eine sehr fokussierte, radikalisierte Szene, die aber vergleichsweise noch gering ist.
Ja.
Und es gibt die Corona, also es gibt sozusagen einen großen Hof und die Bereitschaft und das ist, glaube ich, jetzt, was unsere Bücher in dem Sinne eint, auch ein Stück weit darüber nachzudenken, warum wird etwas zum Mainstream-Phänomen? Ja? Und Sie gehen ja sehr politisch vor, Sie gehen sehr konkret vor. Ich habe in meinem Buch nochmal versucht, im Grunde das auf so eine Zeitschiene zu legen. Ja, auch praktisch, wie ereignet sich Geschichte in einer Familie? Was wird in den Generationen besprochen und nicht besprochen? Wo sind die Brüche? Was sind zwangsläufig aus politischen Gründen Denkverweigerungen? Was sind die Tabubereiche? Also das geht ja in verschiedene, also das versucht so eine Auslegeordnung. Und na klar, die wirkliche Zeitschiene ist 2015, ja, die Flüchtlingssituation, Chemnitz und jetzt, wir haben im Osten das Superwahljahr, ist, glaube ich, jetzt mehrfach gesagt, drei Landtage und ja, dieses Gefühl, der Westen staunt oder ja, wehrt ein Stück weit ab, sagt, wieso ist das immer noch ein Problem und der Osten ist zornig. Also dieser Versuch im Grunde, da kollidiert ja etwas, zu sagen, uns bringt doch die Kollision nicht, sondern wir müssen irgendeine Art von politischem Agreement finden, damit wir die Mitte stabilisieren, vor allen Dingen auch die Mitte im Osten. Also das ist ein bisschen der Punkt.
Ja. Aber wir gehen nochmal vielleicht auch auf die Ursachen oder einen Teil der Ursachen zurück. Dafür ist ja Ihr Buch, finde ich, sehr, sehr brauchbar. Ihr Buch, das haben Sie eben schon angedeutet, verbindet Familiengeschichte mit DDR-Geschichte, zusammengenommen eine belastende Geschichte des Verschweigens. Und wie Sie ausführen, umfasst das ja zwei Diktaturen. Ich habe das also selten, muss ich sagen, so eindringlich vor Augen geführt bekommen wie in Ihrem Buch, wie sich das miteinander verbinden kann. Vielen es gab Dank. Also in der DDR, wie Sie ja auch schreiben, eine Verkettung und wie Sie es eben auch gesagt haben, von Tabus, die zu einer fatalen Lähmung der Gesellschaft geführt haben, bis zu Gewaltexzessen beziehungsweise auch Selbstzerstörungen in Familien. Vielleicht können Sie noch mal etwas zu dieser Verkettung von Tabus sagen, weil das fand ich einen wahnsinnig interessanten Aspekt in Ihrem Buch.
Ja, also ich habe versucht, ein bisschen die Gewaltlinie eben aus einer Kontinuität heraus auch zu erzählen und dann gibt es logischerweise historische Zäsuren. Also die große Zäsur ist natürlich, also nochmal, es ist kein Buch über die DDR, sondern es ist ganz explizit in dem Buch gesagt, mir geht es um die Doppeldiktatur, mir geht es um Nationalsozialismus und DDR und auch die Verzahnung darin. Und vor allen Dingen geht es mir nicht darum, irgendwie mit einem Vorwurf dazusitzen, sondern zu sagen, uns bringen diese Kurzzeiterzählungen, ja, die glückliche Einheitserzählung, danach gab es diese Entlassungsgeschichte, wir sind gedemütigt ab 1990, das heißt, der Westen ist schuld. Ich glaube, dass wir aus dieser negativen Selbstwahrnehmung auch einer Gesellschaft uns ein Stück weit heraus, es klingt jetzt so, ja, herauslösen, herausfinden sollten. Und da habe ich mich nochmal auf so Momente, 45 und danach, was ist in den Familien denn tatsächlich, also eine belastete Familie, Nationalsozialismus, meinetwegen SS, die Altväter, beide SS, wie ist das besprochen worden, was hat tatsächlich stattgefunden, wie sind diese Nazis in die ostdeutsche Gesellschaft integriert worden, wie sind die inneren Modelle, also die Kriegskind-Generation mit ihrem inneren Hitler, war im Grunde möglich, über so lange Zeit ihn zu konservieren und das tatsächlich auch wieder an die nächste, die Kriegsenkelgeneration weiterzugeben, beispielsweise in Form von Gewalt. Also das sind ja alle, also wenn man das ernst nimmt, dass die Mauerkind-Generation jetzt die ist, die ja mehrheitlich in großer Zahl auf die andere Straßenseite geht, dann finde ich schon...
Was meinen Sie damit?
Ja, also nach rechts driftet, ja, dann meine ich schon, und das obwohl diese Generation, die letzte Generation ist, die ja eine ganz emotionale Verbindung zu diesem letzten extremen Jahrhundert hat. Das muss man ja erklären, ja, also wenn jemand so viel weiß, warum ist es trotzdem so fast umstandslos, fast mühelos möglich, jetzt so ein Mainstream-Phänomen aufzubauen?
Ja, weil ich auch glaube, dass zumindest das Potenzial der Menschen, die angesprochen werden von den neuen Rechten, also die 20-30% Wählerpotenzial der AfD zum Beispiel, gar nicht politisch-ideologisch ihre Wählerstimme abgeben, sondern sie bekommen einen einfachen Lösungsansatz angeboten von einer politischen Kraft. Wie gesagt, ihr denkt in den Großstädten, weil sie den ländlichen Raum angesprochen hatten, essen die Leute nur noch Quinoa-Salat und trinken Smoothies und reden über Gendersternchen. Bei euch zu Hause fährt kein Bus mehr und es gibt keine Supermärkte mehr. Und dann müsst ihr euch auch noch Gedanken machen, ob ihr noch Fleisch essen dürft, aus der Massentierhaltung und so weiter. Kein Problem, ihr könnt so bleiben, wie ihr seid. Das ist die Großerzählung, die mitgeliefert wird von der neuen Rechten und die auch in Frankreich mitgeliefert wird, von Trump in Amerika mitgeliefert wird. Und das ist, glaube ich, etwas, was Menschen anspricht. Ich glaube gar nicht, dass so viele die Straßenseite, wie sie so schön sagen, gewechselt haben, sondern sie bekommen ein Angebot, was sie dann shoppen, was sie konsumieren und hinterherlaufen.
Ja, aber am Ende des Tages ist es ein Agieren mit Angstprojektion.
Ja,
und definitiv. Am Ende des Tages ist es eine Geschichte von Entlastung. Ja? Mhm. Und also diese zwei Elemente, finde ich schon, spielen hier in dem Ganzen eine große Rolle, weil es ist natürlich, und das versucht das Buch auch nochmal zu sagen, was ist denn in der Familie? Das bedeutet ja was, wenn ich mich wie durchfragen muss, wenn ich plötzlich, ich erlebe das jetzt an der Rezeption, dass 18, 19-Jährige, die Jungen kommen und sagen, in der Schule ist es nicht besprochen, zu Hause ist es nicht besprochen. Es geht sogar bis hin in meine Hochschule, wo Studierende plötzlich sagen, boah, jetzt verstehe ich, was das so für ein merkwürdiges Sprachloch ist, in dem wir die ganze Zeit uns bewegen und wir bekommen keine Zuordnung. Und ich glaube, da wäre viel mehr möglich, eben auch an Narrativ, also dass man anbietet, um praktischen Rutschen aufzufangen und eine Gesellschaft wieder zu stabilisieren.
Ich wollte jetzt daran nochmal anschließen, um auch Ihr Buch noch ein bisschen verständlicher zu machen. Einer Ihrer Großväter war in Riga im Umkreis der Massenexekution von Juden tätig. Die Tochter, ihre Mutter, bezeichnete rückblickend diese Zeit als die glücklichste ihres Lebens, dort als Kind. Ihr Vater wurde zu einem rücksichtslosen Stasi-Spitzel, der das offensichtlich durch Gewaltausbrüche gegen seine Kinder kompensierte. Ihr Bruder, das ist die Rahmenhandlung, das zieht sich durchs ganze Buch, stirbt vor einem Jahr an Krebs in Sprachlosigkeit verharrend. Das ist das durchgängige Familienthema, was dort eine Rolle spielt. Also dieses Schweigen und sich gegenseitig auch blockieren, wäre jetzt meine Frage, ich sag's mal so ein bisschen leider jetzt pauschal, aber was braucht der Osten oder diese Menschen, um sich aus diesen Abgründen zu befreien?
Ja, also jetzt sagen wir erstens bis zehntens und dann, ja, also das funktioniert ja nicht. Wir können ja nur versuchen, so klar wie möglich eine Analyse, eine Gesellschaftsanalyse, wo sind wir, wo brennt es, was ist das Problem? Und dann, es ist natürlich so, die Parteien, keine Partei nach 89 hatte wirklich ein politisches Konzept im Hinblick auf den Osten. Ja? Man hat immer, ich höre die Sätze noch, Gerhard Schröder, wir haben die Einheit und damit basta. Und also man, ich möchte gern nochmal sagen, es geht um die Erfahrungswucht, ja, im Osten, die hockt in uns, die Geschichten, Sie sagen es ja, es ist für einen Sohn, der praktisch oder einen Enkel im Hinblick auf die Männermodelle, ja, doch gar nicht so einfach, sich durchzufinden und plötzlich dazustehen und klare Sätze, gerade Sätze zu finden. Ich möchte nochmal deutlich betonen, wie schwer es ist, nach über 50 Jahren Diktaturgeschichte, dass wir uns eben aus diesen Belastungen herausarbeiten, herausfinden. Ja? Also das wäre das Allererste. Und dann, klar, wir wissen das doch, immer ist politische Bildung gut. Ja? So, also man kann eben nicht 1993 politische Bildung abbauen im Osten und dann sagen, na wieso, wir haben doch die Einheit. Wir müssen doch erstmal verstehen, wer wir sind, wo wir sind. Es geht doch auch um ein Stück Identität.
So. Jetzt können wir leider nicht weiter diskutieren. Unsere Zeit ist leider um. Ich danke Ihnen beiden, Ines Geipel und Christian Fuchs, für dieses Gespräch. Das Thema wird uns sicherlich weiter beschäftigen. Ich kann Ihnen nur wärmstens die beiden Bücher meiner Gäste ans Herz legen. Sie leisten im besten Sinne Aufklärungsarbeit und kommentieren auf kluge Weise das Zeitgeschehen, indem sie es auch historisch einordnen. Das Buch von Ines Geipel, Umkämpfte Zone, Mein Bruder, der Osten und der Hass, ist bei Klett-Cotta erschienen. 277 Seiten, 20 Euro. Das Buch, das Netzwerk der neuen Rechten, wer sie lenkt, wer sie finanziert und wie sie die Gesellschaft verändern, von Christian Fuchs, ist bei Rowohlt Polar Jahres erschienen. 283 Seiten, 16,99 Euro. Morgen im Büchermarkt wird sie mein Kollege Hubert Winkels begrüßen. Gefährliche Nähe, Literatur und Politik. Dieses Thema wird er mit dem Schriftsteller Christoph Hein und dem Journalisten Lothar Müller von der Süddeutschen Zeitung diskutieren. Nach und jetzt die Nachrichten und Forschung aktuell. Ich verabschiede mich von Ihnen. Auf Wiedersehen.